Der amtierende amerikanische Präsident Biden verzichtet jetzt auf einmal doch, überraschend oder nicht, auf seine Kandidatur zum nächsten Mal zur Präsidentschaft. Und das ist natürlich ein riesen Politik-Krimi, den wir hier gerade erleben. Aber ich möchte einen Sachverhalt hier ein bisschen herausheben, der für meine Begriffe in der ganzen Diskussion komplett untergegangen ist. Ich sage gleich, welcher Sachverhalt das ist. Für diejenigen, die regelmäßig auf meinem Kanal sind, die werden sich vielleicht wundern, dass ich hier jetzt nicht gerade am Samstag spreche. Nein, das liegt daran, dass sich die Ereignisse im Augenblick so stark überstürzen, dass ich gesagt habe, jetzt warte ich mal nicht meinen normalen Rhythmus ab, sondern erzähle lieber jetzt direkt was dazu, ehe die Ereignisse schon wieder alles obsolet machen. So, und die anderen wissen jetzt, jeden Samstag mache ich ein tolles Video zu Strategien und solchen Dingen. Können Sie gerne meinen Kanal abonnieren, regelmäßig reingucken, wenn Sie das interessiert. So, und jetzt nehmen wir uns mal den Sachverhalt, von dem ich eben gesagt habe, dass er in diesem Politikkrimi komplett übersehen wird. Dafür versetzen Sie sich bitte einfach mal gedanklich auch nur eine einzige Woche zurück, wenn Sie es an dem Tag sehen, an dem ich hier das Video hochlade. Ansonsten versetzen Sie sich bitte einfach mal kurz in die Woche zurück, bevor Biden erklärt hat, dass er nicht mehr weiter zur Präsidentschaft antritt. Wer wurde dort eigentlich als Kandidat gehandelt? Denken Sie mal ganz kurz nach. Wer war das eigentlich? Also ich kann mich erinnern, Michelle Obama beispielsweise wurde genannt. Clinton wurde nicht mehr genannt, ja, die ist ja beim letzten Mal schon verbrannt gewesen. Aber Kennedy beispielsweise ist ein Name, der mit wieder ins Gespräch gebracht worden ist. Übrigens als kleiner Einschub, Sie merken lauter Nachnamen von Leuten, wo schon mal jemand aus der Familie oder gar der Ehemann schon mal Präsident war. Also ob das nicht zum gewissen Grad eine Umgehung von dieser Beschränkung in Amerika ist, dass man nur zweimal Präsident sein darf, sei mal dahingestellt. Ja? Also wenn erst der Ehemann und danach die Ehefrau Präsident ist, dann weiß man natürlich gar nicht so ganz genau, wer eigentlich wirklich Präsident ist. Aber egal. Jedenfalls denken Sie einfach mal daran, dass es also haufenweise auch andere starke Kandidaten gegeben hat, auch mit anderen Familiennamen. Hat es alle gegeben. Wer war eigentlich nicht dabei? Richtig, Kamala Harris war nicht dabei. Die wurde praktisch nicht genannt. Also natürlich wusste man, sie ist irgendwie da und theoretisch könnte sie es auch sein und so, aber sie war eigentlich unter den Kandidaten, unter den Wunschkandidaten, auch der Demokraten, überhaupt gar nicht weit oben. Und was passiert jetzt? Über Nacht, mit einem Schlag, sagt jeder, ist klar, das ist ja Kamala Harris, die ist es auf jeden Fall. Ja, also über Nacht auf einmal hat sich alles geändert und jeder sagt jetzt mit der größten Selbstverständlichkeit, oh, das war ja ein toller Schachzug. Und was haben die Demokraten denn da Tolles abgezogen, dass jetzt auf einmal die Kamala Harris hochkommt und haben sich hier gegen Trump was ausgedacht und so weiter und so fort. Ich glaube, dass was ganz anderes vorliegt. Ich glaube, dass hier eigentlich vorliegt, dass wir einen innerparteilichen Machtkampf natürlich erstmal erlebt haben, innerhalb der Demokratischen Partei. Sie müssen bedenken, dort gibt es natürlich haufenweise potenzieller Kandidaten. Habe in vergangenen Videos auch häufiger mal drüber gesprochen. Und die müssen sich auch untereinander durchsetzen. Das heißt also, ein Wahlkampfteam hat in Wahrheit zwei unterschiedliche Zielsetzungen. Die müssen zum einen, wenn sie ihren Kandidaten nominiert haben, dann müssen sie dafür sorgen, dass er am Ende auch die Wahl gewinnt und sich gegen den Kandidaten der Gegenpartei durchsetzt. Aber bevor sie dahin kommen, müssen sie erstmal dafür sorgen, dass er sich innerparteilich durchsetzt. So, und wenn sie jetzt eine Kandidatin haben, wie Kamala Harris, dann müssen sie da auf eine ganz bestimmte Art und Weise vorgehen, um das überhaupt hinkriegen zu können. Ich sage Ihnen gleich ein bisschen mehr dazu. Ich möchte Ihnen vorher eine andere Sache noch zeigen, nämlich es hat im ZDF einen Kommentar gegeben, wo also jemand gesagt hat, nach dem Attentat auf Trump, Biden sitzt jetzt auf einmal fester im Sattel. Ja? Also Attentat auf Trump, das war der Kommentar dazu, Biden sitzt jetzt fester im Sattel. Das ist danach, nachdem jetzt, also kurze Zeit später, Biden gesagt hat, er verzichtet auf die Kandidatur, ist das erstmal durchs Netz gegangen als große Unverschämtheit und da hat das ZDF sich wieder mal daneben benommen und war Wunschdenken von denen und so weiter. Denken Sie mal ganz kurz nach, ob das wirklich Wunschdenken war oder ob das nicht tatsächlich inhaltlich eine vollkommen korrekte und sinnvolle strategische Analyse war. Ich habe mir den Kommentar übrigens nicht angesehen. Ich weiß nicht, ob da noch an anderen Stellen Blödsinn gesprochen worden ist. Ja? Ich beziehe mich jetzt nur auf die eine Stelle, in der es heißt, nach dem Attentat sitzt Biden fester im Sattel. Natürlich sitzt danach Biden fester im Sattel. Diese Aussage ist vollkommen richtig, wenn man sie innerparteilich versteht. Das ist kein Wunschdenken darüber, dass Biden sich gegen Trump durchsetzt. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass Biden auf einmal innerhalb der Partei stärker ist, als er es vorher war. Warum ist er stärker? Deshalb, weil nur auf einmal es ausgesehen hat, als wäre Trump in einer praktisch sicheren Siegerposition. Wie gesagt, kann sich ja ändern, aber in dem Augenblick sah das aus, als wäre er in einer sicheren Siegerposition. Und deshalb wollte natürlich kein anderer plötzlich den Kopf aus dem Sand rausstecken und dafür sorgen, dass ihr selber sofort seinen Kopf abgeschnitten bekommt, indem ihr diese Wahl verliert. Ja, das heißt also, das war eine Situation, in der es tatsächlich ganz einfach erstmal verdammt stark war, die Situation für Biden. Was übersehen wurde bei der ganzen Geschichte und was auch ich nicht herausgearbeitet habe, ich sage Ihnen gleich noch was dazu, das ist, dass natürlich Biden eigentlich das Team Biden-Harris ist. Das muss man sich ja auch mal vergegenwärtigen. Also das heißt, wenn man sagt, Biden sitzt stärker, fester im Sattel, muss man eigentlich sagen, Biden-Harris sitzt fester im Sattel. Ich wollte eigentlich zu dem Thema ein eigenes Video machen, also jetzt in dieser Woche, da haben die Ereignisse das eben ein bisschen überrollt. Ich habe in dem letzten Video nur davon auch gesprochen, also genauso wie diesem ZDF-Kommentar, dass ich gesagt habe, dieses innerparteiliche besser im Sattel sitzen, das ist erstmal ein Fakt, der da ist. Und das ist eine Geschichte, die ich auch früher bereits einmal erwähnt habe, dieser Austausch Biden zu Harris rüber. Ich verlinke Ihnen das, ja. Habe ich vor, direkt nach dem Amtsantritt von Biden, also vor ungefähr 4 Jahren, habe ich ein Video dazu gemacht. Da habe ich gesagt, die verwenden hier gerade ein Strategem, also die Demokratische Partei oder dieses Team Biden verwendet ein Strategem, indem sie letztlich dafür sorgen, dass Biden jetzt zwar einmal gewählt wird, letztes Mal, ja, also wird gewählt, weil er für bestimmte Wählerschichten auch leichter wählbar ist als eine Kamala Harris, wird dann aber innerhalb der Legislaturperiode ausgetauscht durch die Kamala Harris. Ja, ich war oder habe es für relativ wahrscheinlich gehalten, dass so etwas passiert. Ich habe das damals auch mit einem Strategem beschrieben. Ja, Strategeme sind immer Kriegslisten. Ja, da gibt es Strategem 21, so heißt das Ding. Ja, das ist, dass da praktisch die Hülle der Zikade abgeworfen wird. Ja, also ein praktisch von so einem Käfer oder sowas. Ja, also gucken Sie einfach das Video an, da zeige ich das relativ genau, ja, worum es geht. Also das heißt, da wirft sozusagen eine Larve, wirft die Hülle ab, ja, und dann kommt das Eigentliche raus, was dann ganz anders ist, als diese Larve selber ist. Ja. Das ist so ein bisschen die Idee davon. Und das ist die Geschichte, bei der ich damals auch relativ sicher war, dass sie passiert. Und ich glaube, was wir jetzt gerade erleben, ist im Grunde genommen eine Folge genau davon. Das war eigentlich ein bisschen anders geplant, aber das wird jetzt eben nochmal schnell durchgezogen, mit Hilfe auch eines weiteren Strategems, was ich Ihnen gleich nochmal erzählen werde. Vorher muss ich einen kleinen Einschub machen, nämlich für den Fall, dass Sie neu auf meinem Kanal sind, wissen Sie vielleicht nicht, was Strategeme sind. Das sind Kriegslisten und Sie wissen dann natürlich auch nicht, was alle anderen hier schon lange wissen, nämlich, dass ich ein Buch darüber geschrieben habe, die 36 Strategeme der Krise. Da beschreibe ich einfach 36 solcher Grundtypen von listigen Entscheidungen, von Tricks, wie man andere Leute über den Tisch zieht oder verhindern kann, von anderen über den Tisch gezogen zu werden. Und wie gesagt, da steht da in diesem Buch drin und darauf beziehe ich mich auch häufiger auf meinem Kanal, indem ich einfach zeige, wie eben Ereignisse in der Weltgeschichte häufiger letztlich solche Tricks sind, die da drin ablaufen. Und wir gucken uns jetzt einmal kurz die Sache an, warum eigentlich genau wurde Kamala Harris nicht einfach schon in der Mitte der Legislaturperiode aus dem Hut gezaubert, so wie ich das damals erwartet habe. Und ich glaube, dafür gibt es eine relativ einfache Begründung, nämlich sie hat sich als wesentlich schwächer dargestellt, als man vielleicht anfangs angenommen hat. Also stellen Sie sich vor, sie hätte jetzt tatsächlich schon 2 Jahre lang, wäre sie plötzlich Präsident geworden, also wäre mittendrin plötzlich eingesprungen, ja, weil Biden aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt oder irgend so etwas, und wäre dann also über längere Zeit jetzt schon sichtbar als Präsident gewesen. Was wäre dann eigentlich passiert? Na, dann hätte sie relativ viel Angriffsfläche geboten und vielleicht wissen ihre Supporter, dass sie nicht so eine fürchterlich starke Person ist und infolgedessen sich andere starke Kandidaten hätten aufbauen können, innerparteilich wie außerparteilich, die sie relativ leicht hätten wegwischen können. Und deshalb haben wir lieber gesagt, das lassen wir mal lieber. Das machen wir einfach dadurch, dass wir eben, naja, ein weiteres Strategem anwenden und sie am Ende plötzlich aus dem Hut zaubern, nachdem wir sie relativ lange Zeit eigentlich verdeckt gehalten haben, dafür gesorgt haben, dass sie kaum sichtbar ist. Also macht eine ganze Menge Sinn, dass das so läuft oder so gelaufen ist. Und Sie müssen sich einfach vorstellen, die Gelegenheit, die sich jetzt gerade geboten hat, ist eine, in der eben Trump als ein sehr starker Kandidat plötzlich gewirkt und dagestanden hat. Nach diesem Attentat war er erstmal also gefühlt unbesiegbar, ja, auch mit seiner Siegerpose, die er dort hatte und so. Das wirkte ja erstmal so, als hätte kein anderer Kandidat eine Chance gegen ihn. Und das ist natürlich eine Chance für schwache Kandidaten. Das ist auch was, worüber ich in der Vergangenheit häufiger hingewiesen habe. Das ist deshalb eine Chance für schwache Kandidaten, weil das die einzige Chance ist, dass sie sich tatsächlich aufstellen lassen können, weil die ganzen anderen wirklich starken Kandidaten innerparteilich sagen, gegen den Trump gewinnen wir nicht dieses Mal. Da lassen wir den lieber sich erstmal auf eine andere Weise verausgaben und sorgen dafür, dass der eben nicht wiedergewählt werden kann. Und beim nächsten Mal haben wir eine echte Chance. Das ist keine Strategie der gesamten Partei. Also ich bin früher manchmal missverstanden worden. Ja, dann gesagt, das werden die Demokraten doch nicht so machen. Natürlich werden das Demokraten als Gesamtheit nicht so machen. Aber die einzelnen Teams, die werden das natürlich sehr wohl so machen. Denn die Teams für die einzelnen Kandidaten wissen natürlich, wenn sie ihren Kandidaten parteiintern zu früh verbrennen, dann haben sie ihn halt nicht mehr. Dann haben sie keine Chance mehr. Und dann geht sozusagen das ganze Team unter. Das heißt also, es geht hier darum, dass letztlich ein Team diese Situation ausnutzen musste. Und das ist eben dieses Team Biden-Harris, die gesagt haben, jetzt ist offenbar die entsprechende Situation, in der wir einen relativ schwachen, blassen Kandidaten wie die Kamala Harris plötzlich aufstellen lassen können, sodass die anderen auch mitgehen und es keine große Gegenwehr gibt. Und übrigens für den Fall, dass Sie sagen, das kennen wir doch von irgendwoher. Ja, das würde ich tatsächlich unterschreiben, dass Sie das von irgendwoher kennen. Denn erinnern Sie sich bitte an Kandidaten beispielsweise wie Laschet oder auch Scholz, die ja auch nicht gerade die stärksten Kandidaten, weder innerparteilich noch insgesamt so in der Landschaft waren. Also wenn Sie das interessiert, ich habe dazu auch ein Video gemacht, damals bei der deutschen Wahl, da habe ich über ein Triell gesprochen, ja, also nicht ein Duell, wo zwei Leute sich gegenseitig abschießen wollen im Wilden Westen, sondern es gibt im Wilden Westen auch angeblich dieses ein Triell, dass also drei Leute aufeinander geschossen haben. Und das ist eine Situation, bei der man relativ gut zeigen kann, dass sich starke Kandidaten gegenseitig neutralisieren und auf die Art und Weise ein schwacher Kandidat plötzlich durchkommt. Und das ist sicherlich eine Situation, die hier eine wesentliche Rolle gespielt hat, sodass jetzt also die Gunst der Stunde ausgenutzt wurde von dem Team Biden-Harris, zu sagen, jetzt machen wir diesen Cut, jetzt bringen wir die Kamala Harris raus. Und die wird sich jetzt in diesem Fall durchsetzen können, auch innerparteilich, was vielleicht unter anderen Konstellationen nicht möglich gewesen wäre. Und was wir hier sehen, ist, glaube ich, wieder ein Strategem. Ja, also ist das Strategem Nummer 12, ja, mit leichter Hand ein Schaf wegführen. Ja, Sie erinnern sich, 36 Strategeme der Krise, ja, die Dinge sind durchnummeriert. Das ist also die Kriegslist Nummer 12. Und die Idee hinter diesem Strategem, hinter dieser List, besteht darin, dass man also bei einer Schafsherde ist, man möchte da ein Schaf klauen und streichelt so eins so ein bisschen, was so am Rand steht. Ja, und dann streichelt man ein bisschen mehr und geht so langsam mit dem Schaf weg. Und nach einiger Zeit ist es plötzlich das eigene Schaf und gar keiner merkt mehr, dass da ein Schaf fehlt und ein anderer einfach mit diesem Schaf weggegangen ist. Ja, das ist so ein bisschen die Idee von diesem Strategem 12. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die wir hier auch gerade erleben können. Dieses Trump-Attentat hat für das Team Harris, so muss man es ja jetzt inzwischen nennen, ja, also eigentlich beiden Harris, aber inzwischen ist ja Team Harris, hat es eigentlich die Gelegenheit gegeben, dass sie eben gesagt haben, das ergibt sich jetzt ganz natürlich. Ja, also das ist nicht mehr einfach nur eine Sache, wo man lange drüber diskutieren muss oder so, wo es einen internen Machtkampf gibt oder so, sondern nein, es ist jetzt ganz natürlich, dass auf einmal Harris die Kandidatin ist. Vollkommen klar. Ja, kann man auch die Wahlkampfspenden einfach direkt übernehmen und sowas, braucht man nichts umzuwidmen und sowas. Da wurde ja sowieso schon wieder das Team Biden-Harris gespendet. Jetzt ist es eben tatsächlich dann nur noch Harris. Alles gut. Und gar keiner kann mir widersprechen. Und Sie merken auch schon, dass das innerparteilich relativ gut funktioniert. Also ich glaube, dass ich da im Augenblick einige von den potenziellen Gegenkandidatenteams echt die Augen reiben. Vielleicht haben die irgendwas ja, auf dem Parteitag, den es ja noch geben muss, also für diese Nominierungsgeschichte, haben die vielleicht sogar noch geplant gehabt, haben noch gedacht, dass sie selber auch noch irgendeinen Coup landen können. Nichts da, das wurde ihnen einfach weggenommen und zwar mit leichter Hand. Also wir haben von einem Tag zum anderen auf einmal überhaupt nicht mehr über andere Kandidaten gesprochen. Es war auf einmal Kamala Harris gesetzt. Ja, das ist für meine Begriffe eine geniale Anwendung dieses Strategems 12. Da wurde dieses Schaf, ja, die Kandidatur, wurde so einfach mit ganz leichter Hand weggeführt, ohne dass es jemand tatsächlich so richtig gemerkt hat. Ob das jetzt von langer Hand geplant war oder ob sich das zufällig ergeben hat, sei mal dahingestellt. Aber allein diese Interpretation als Strategem 12 ist für meine Begriffe schon eins, in dem man sagt, da hat jemand die Gunst der Stunde genutzt. Also das war nicht, also zumindest nicht in dieser Form so geplant, sondern das hat sich einfach ergeben als Möglichkeit durch das Trump-Attentat. Ja? Zu gewisser Grad wird das sicherlich schon, also zumindest bei denen mit auf dem Radar gewesen sein. Ja, einfach aus den verschiedensten Gründen heraus, ja, weil denen natürlich auch klar war, dass vielleicht Biden das Ganze nicht mehr so richtig durchhält oder so etwas. Das wird vom Prinzip schon mit auf dem Radar gewesen sein. Vielleicht haben die das auch geplant gehabt für ein bisschen später. Aber ich glaube, dass es jetzt diese Überraschungsgeschichte mit dem Schaf geworden ist, ja, mit diesem Strategem des weggeführten Schafes. Das ist, glaube ich, schon eine Sache, die sich jetzt eben tatsächlich einfach ergeben hat, weil jetzt gerade die Situation dafür da ist. Wir brauchen jetzt noch so ein paar kleine Erinnerungsposten. Also wir müssen wissen, dass Kamala Harris im Augenblick noch nicht offiziell nominiert ist. Also es kann immer noch passieren, dass irgendwer anders auch noch was aus dem Hut zaubert und versucht, sich dagegen durchzusetzen. Es sieht im Augenblick nicht wirklich danach aus, aber es ändert sich ja wirklich stündlich sozusagen. Also keine Ahnung, ob irgendein anderes Wahlkampfteam vielleicht auch noch eine tolle Finte hat, die sie geplant haben. Kann passieren. Also das ist eine Sache, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss, dass natürlich vom Prinzip her immer noch weitere Überraschungen auftauchen können. Aber sie hat inzwischen schon relativ viel Support und es ist für meine Begriffe, hat sich die Öffentlichkeit schon so stark auf diese natürliche Weise darauf eingestellt. Die sind sozusagen, haben schon längst akzeptiert, dass sie das Schaf weggeführt hat, dass es sehr schwer sein wird, für den anderen da noch wirklich rauszukommen aus dieser Nummer. Und dann gibt es natürlich noch was anderes, nämlich wir müssen uns fragen, ob sie am Ende sich wirklich als so schwach erweist, wie sie im Augenblick sich vielleicht auch selbst darstellt. Also sie ist während der Präsidentschaft nicht besonders aufgefallen. Vielleicht war das aber auch zu einem gewissen Grad Absicht, um gar keine Angriffsfläche zu bieten. Vielleicht hat sie selber gesagt, wir machen das mal nicht irgendwie in der Mitte der Legislaturperiode oder sowas, sondern ich halte einfach die Füße still, bleibe weitgehend unsichtbar und dann bei der richtigen Gelegenheit ziehen wir die Sache durch, dann kommt sie hoch. Kann sein, dass sie das Ganze so aufgebaut hat. Es kann sein, dass das in Wahrheit nach wie vor ein Wolf im Schafspelz ist. Und das ist keine Seltenheit bei Politikern. Also ich möchte Sie einfach kurz daran erinnern, dass Angela Merkel ganz am Anfang auch als eine unglaublich schwache Person wahrgenommen ist. Ja, das, ich weiß irgendwie das kleine Mädchen, was da plötzlich irgendwie hochgepusht werden sollte, die aber in kürzester Zeit tatsächlich auch sich als was ganz anderes entpuppt hat, als die meisten erstmal am Anfang gedacht haben, dass sie sei. Und das kann natürlich hier genauso passieren. Es kann sein, dass einfach Kamala Harris eben sehr strategisch vorgegangen ist, lange geduldig gewartet hat, um dann im richtigen Augenblick tatsächlich rauspreschen zu können, erstmal innerparteilich diese Kandidatur sozusagen stehlen und an sich reißen kann, eben Strategien 12, ja, das Schaf wegführen. Vielleicht hat sie sich gedacht, irgendwann wird sie schon eine Gelegenheit geben, dass sie das Schaf wegführen kann. Und dann eben jetzt auch mit einem Wahlkampf, den wir uns noch genauer angucken müssen, gegen Trump auch tatsächlich gewinnen zu können. Ja, das ist natürlich die nächste Aufgabe, die sie dann hat, tatsächlich das auch noch durchzuziehen. Also diese Strategie hat ja zwei Teile, ja, innerparteilich, außerparteilich. Damit die insgesamt erfolgreich ist, muss sie den zweiten Teil dann auch noch hinkriegen. Gut, soweit dazu. Wie gesagt, wenn Sie sich für Kriegslisten interessieren, auch in allen möglichen anderen Situationen, vergessen Sie nicht, 36 Strategien mit der Krise, das ist Ihr Buch, das können Sie dazu ansehen, ist auch gar nicht so dick, lässt sich gut lesen, ist also eine gute Sache, die man im Urlaub einfach mal reingucken kann. Ansonsten, wer sagt, ach, Bücher lesen, das ist nicht meine Sache, kein Problem, gucken Sie einfach regelmäßig bei mir auf dem Kanal vorbei, um das zu vereinfachen, abonnieren Sie ihn jetzt, wenn Sie schon längst mal ein Abonnent sind und dann sehen wir uns auf diese Weise in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.